Ich lese uns jetzt den Bibeltext aus 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Das Wort ist gewiss wahr, wenn jemand ein Leitungsamt anstrebt, begehrt er eine schöne Aufgabe. Es ist nötig, dass ein Leiter untadelig ist, der Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfrei und lehrfähig. Kein Trinker oder Schläger, nicht schändlichen Gewinn suchend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und seine Kinder mit aller Ehrbarkeit zum Gehorsam anhält. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neuling, damit er nicht eingebildet wird und dem Urteil des Teufels verfällt. Er muss aber auch einen guten Leumund bei denen haben, die außerhalb der Gemeinde sind, damit er nicht in üble Nachrede und in die Schlinge des Teufels gerät. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Ja, dank sei dir, Herr, für dein Wort. Wir bitten dich, dass es nun auf lebendige Weise zu uns spricht, damit wir verstehen, was dein Wille ist in diesem Bereich Leiterschaft und damit wir unser Denken, unser Wollen, unser Reden an deinen Willen anpassen. In Jesu Namen. Amen. Ja, immer mal wieder passiert es, dass ich in meiner E-Mail-Inbox eine Anfrage bekomme von jemandem, der auf Gemeindesuche ist. Jemand zieht nach Australien um. Welche Gemeinde könnte ich dort empfehlen? Australien ist groß. Jemand zieht nach Berlin. Wo gibt es einen guten Gottesdienst dort? Oder die letzte Anfrage kam für Friedrichshafen am Bodensee. Ich war in meinem ganzen Leben ein oder zwei Mal in Friedrichshafen und noch nie in einem Gottesdienst dort. Woher weiß ich, was eine Gemeinde dort empfehlenswert macht? Welches Gütesiegel ist für eine Gemeinde entscheidend? Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der solche Anfragen erhält oder sie stellt. Ja, stell dir vor, ein Freund oder Verwandter in, sagen wir, Potsdam, in Rostock oder in Dresden schickt dir nächste Woche einen Text, ja, er hat mal Interesse, eine Gemeinde zu besuchen. Aber er weiß nicht so richtig, welche. Was würdest du antworten? Also, jetzt nachdem du von deinem Freudesprung wieder gelandet bist und dein Puls wieder auf 180 unten ist, was macht eine Gemeinde empfehlenswert? Und vielleicht bist du heute als Gast hier und fragst dich, ist unsere Gemeinde empfehlenswert? Ich denke, klar ist, dass es nicht das eine Kriterium gibt, das darüber entscheidet. Ich denke, sicherlich wird eine der ersten Fragen die sein, ob die Gemeinde denn an Jesus Christus glaubt. Nicht nur als Erlöser, sondern als Herrn und Erlöser, dass wir Rettung von ihm empfangen, aber auch seinem Willen nach leben wollen. Denn wenn nicht, dann ist es keine christliche Gemeinde. Aber vielleicht tauchen dann auch schnell andere Fragen auf, die vielleicht die Bibel gar nicht so für entscheidend hält. Zum Beispiel, welche Musik spielen die in der Gemeinde? Wie locker sind die? Was für Kaffee wird nach dem Gottesdienst dort draußen angeboten? Also viele, viele Fragen, die entscheiden, ob man eine Gemeinde für empfehlenswert hält. Es gibt also viele Kriterien und ich frage mich, auf welchem Rang man die Frage hier nach der Gemeindeleitung ansetzen würde. Oh, wenn du jetzt denkst, ist das unter deinen Top 3, unter deinen Top 10, wo würdest du das ansetzen? Wie wichtig ist die Leiterstruktur für die Gesundheit einer Gemeinde? Die meisten sind sich wahrscheinlich einig, dass es einen wichtigen Aspekt darstellt, dass eine Gemeinde auch eine gute Leitung hat. Aber was bedeutet das und wie hoch würden wir es am Ende wirklich einschätzen? Ist die Musik wichtiger als die Leitung? Wie wollen wir das einordnen? Und schauen wir uns an, wie der Apostel Paulus diese Frage in seinem Brief an Titus einordnet. Genau, wir beginnen nicht mit dem ersten Timotheusbrief hier, sondern dem Brief an Titus. Zusammen gehören sie zu den Pastoralbriefen. Und diesen Brief an Titus finden wir, wenn wir nur ein paar Seiten weiter nach hinten blättern. 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus. Und das ist auch, soll ich gleich dazu sagen, das ist auch der Beginn einer kleinen biblischen Rundtour zum Thema Älteste. Ja, also Titusbrief. Wie Titus in Ephesus soll auch Titus in den christlichen Gemeinden auf Kreta Älteste einsetzen. Und passt auf, wie der Apostel Paulus diese Aufforderung in Kapitel 1 und Vers 5 formuliert. Kapitel 1, Vers 5. Lieber Titus, ich ließ dich deswegen in Kreta, weil du, was noch fehlt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir befohlen habe. Also das sind gleichbedeutende Aussagen. Du sollst, was noch fehlt, in Ordnung bringen, nämlich indem du in jeder Stadt Älteste einsetzt. Ja, ihr habt gesehen, einer christlichen Gemeinde ohne Älteste fehlt etwas. Paulus sagt, in einer Gemeinde muss etwas in Ordnung gebracht werden. Wenn sie keine Ältestenschaft hat, und nur am Rande, die Bibel spricht von Ältesten immer im Plural, nicht im Singular. Eine Gemeinde braucht nicht einen Ältesten, sie braucht eine Ältestenschaft. Und Paulus betrachtet das offensichtlich als eine wichtige Aufgabe und deshalb stellt er Titus dafür ab, dass er eine Ältestenschaft in jeder Gemeinde einsetzt. Das heißt, eine gesunde Gemeinde braucht eine Ältestenschaft, sonst mangelt ihr an etwas. Und wie wir sehen werden, besteht ein wichtiger Aspekt der Ältestenrolle in der Lehre. Ja, indem sie die Bibel lehren, passt sich das Denken, Wollen, Reden in der Gemeinde an das von Gott an. Und meine erste Frage an uns lautet deshalb, wenn wir das hier hören und wenn die Bibel unsere Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Ältesten richtet, stimmen wir dann zu? Ja, sind Älteste uns so wichtig, wie sie Paulus sind? Oder, es handelt sich ja um Gottes Wort, wie sie Gott sind? Kurze Frage zum Einstieg. Wie wichtig sind uns Älteste? Und ich unterbreche das gleich mit ein bisschen Griechischunterricht. Ja? Das griechische Wort für Älteste lautet Presbyteros. Ja, das ist ein Wort, das sich lohnt zu kennen, denn die ganze Denomination der Presbyterianer ist danach benannt. Also offensichtlich legen die Presbyterianer eine Betonung auf das Ältestenamt. Und tatsächlich ist auch das Wort Priester eine Kurzform für Älteste, für Presbyter. Ja, leider ist dieser Begriff in unserer Zeit oft missverständlich verwendet, ja, weil man damit zum Beispiel einen Opferdienst verbindet oder eine Mittlerrolle zwischen Gott und Mensch. Aber ein Grund, warum die anglikanische Kirche weiterhin Priester ordiniert, liegt eben in dem Ziel begründet, dass man den Begriff Priester als Presbyter nicht aufgibt, auch wenn er von manchen falsch verstanden wird, sondern dass die Bedeutung als Presbyter neu entdeckt wird. Aber ich denke, so richtig geglückt, wenn wir ehrlich sind, ist das wohl nicht. Und deshalb sprechen evangelikale Anglikaner heute eher von der Ordination als Presbyter und nicht als Priester. Also, genauso wie Titus damals Älteste einsetzen sollte, setzen anglikanische Bischöfe heute wenigstens einen Ältesten ein, wenn auch keine gesamte Ältestenschaft. Aber insgesamt sollte es eben in jeder Gemeinde Älteste geben. Und der Begriff dafür auf Griechisch heißt Presbyteros oder Presbyter. Der zweite Begriff, ja, wir sind noch nicht mit unserer Griechischstunde fertig, der zweite Begriff, der oft gleichbedeutend mit Presbyteros verwendet wird, ist Episkopos. Episkopos hat allerdings eine etwas andere Bedeutung und stellt eine Funktion dar, die Funktion eines Vorstehers. Und tatsächlich hätte ich mir den Text in euren grünen Bibeln anschauen, denn jedes Mal, wenn hier Leiter steht in 1. Timotheus 3, dann ist das Wort, das dahinter steckt, Episkopos und die Bedeutung ist eigentlich eher Vorsteher als Leiter. Das ist recht ähnlich. Von diesem Begriff Episkopos ist übrigens auch das Wort Bischof abgeleitet. Ja, der Gedanke dahinter ist, dass ein Bischof auf besondere Weise ein Vorsteheramt innehat, nämlich quasi als Ältester, der abgesondert ist, um über mehrere Gemeinden einer Region die Aufsicht auszuüben. Ja, Bischof Roth hat das so erklärt, dass der Bischof das Verbindungsglied zwischen der weiteren Kirche und den Ortsgemeinden darstellt. Als Vorsteher vertritt er die weltgemeinweite Kirche vor Ort und umgekehrt vertritt er als Älteste die Ortsgemeinden in der weiteren Kirche. Grundsätzlich gilt allerdings, dass Bischöfe, so wie es manchmal verstanden wird, kein Monopol als Vorsteher haben. Und in der Bibel sind es fast immer die Ältesten der Ortsgemeinde, die als Episkopos, also als Vorsteher bezeichnet werden. Und wenn man sich dann überlegt, okay, Bischof, Episkopos, wir haben ja schon so viele Skope, ja, Teleskop, Mikroskop, Kaleidoskop, braucht man dann wirklich noch einen Episkop? Was Bischöfe angeht, muss man sagen, dass sie in ihrer späteren kirchlichen Rolle nicht ausdrücklich in der Bibel vorkommen. Ja, in dem Sinn braucht man keine Bischöfe, um Kirche oder Gemeinde zu sein. FEGs haben keine Bischöfe, Brüdergemeinden haben keine Bischöfe, baptistische und presbyterianische Gemeinden sind nicht weniger Gemeinde, weil sie keine Bischöfe haben. Allerdings ist das Bischofsamt umgekehrt eine Rolle, die wohl schon zu Zeiten der Apostel entstanden ist oder doch sehr zeitnah nach ihnen entstand. Und deshalb ist es durchaus auch schwer zu argumentieren, dass dies nicht im Einklang mit der Bibel steht. Darüber könnt ihr mich aber gerne noch mehr in der Fragerunde nachher fragen oder auch hinterfragen. Das ist völlig in Ordnung, denn es gäbe sicherlich noch mehr zu Bischöfen zu sagen. Aber uns geht es ja um die Ältesten im Kontext der Ortsgemeinde. Ja, das war nur unser kleiner Episkopos-Exkurs in unserer Griechenstunde. Und was jetzt Älteste im Kontext der Ortsgemeinde angeht, verhält es sich ähnlich wie mit Teleskopen und Mikroskopen. Der Älteste als Episkop soll auf die Gemeinde achten. Er soll darauf schauen, dass es ihr gut geht. Ja, das kommt besonders gut in einer Bibelstelle zum Ausdruck, die wir uns kurz anschauen wollen. Dort entdecken wir einen wichtigen Grund für die Bedeutung von Ältesten. Gesunde Gemeinde braucht Älteste deswegen, weil sie Vorsteher sind. Ja, Älteste dienen als Vorsteher. Kommt dazu kurz mit mir zur Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte, wer ist schnell im Blättern, vielleicht der darf gerne eine Seitenzahl rausrufen. Apostelgeschichte 20, ich meine es ist Vers 28. 20, 28, 1126 so um den Dreh. 25, gut, also Vers 28. Gut. Und dort, also in diesem Abschnitt verabschiedet sich Paulus ausdrücklich von den Ältesten in Ephesus. Das sehen wir am Anfang, den schauen wir uns jetzt nicht an. Und wir erinnern uns in dem Kontext, Timotheus sollte Älteste in Ephesus ernennen, also sehr enger Zusammenhang. Und Paulus verabschiedet sich hier in Vers 28 von den Ältesten mit den Worten, so habt nun Acht, ja, schauen. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, also die Gemeinde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern, wörtlich Vorstehern, eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das ist ein ultra spannender Vers, gleich aus mehreren Gründen. Paulus spricht hier von der Gemeinde Gottes und dann fährt er fort, dass er, also Gott, sie durch sein eigenes Blut erworben hat. Das Blut Jesu ist das Blut Gottes. Das heißt, klarer kann man gar nicht ausdrücken, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Er hat die Gemeinde mit seinem eigenen Blut erworben. Er ist Gott, der Sohn. Aber uns geht es um Älteste und auch hier ist der Vers sehr spannend, denn hier erfahren wir, dass Älteste als Vorsteher vom Heiligen Geist eingesetzt sind. Das heißt, Gott selbst hat sie ernannt. Und in diesem Vers erfahren wir auch gleich, wozu er Älteste einsetzt, nämlich um die Gemeinde Gottes zu weiden. Ja, wie eine Herde sollen Älteste, beziehungsweise wie Hirten, sollen Älteste auf die Schafherde Gottes achten und sie weiden, damit es ihr geistlich gut geht. Ja, Älteste spielen eine unheimlich wichtige Rolle in der Gemeinde. Und wenn man sich diese Rolle von Ältesten bewusst macht, dann denke ich, rutschen sie Stück für Stück nach oben auf der Rangliste. Vielleicht nicht ganz oben, aber doch ziemlich weit oben. Sofern sie ihre Arbeit gut verrichten. Ja, und die Bibel ist da durchaus realistisch, dass nicht alle Ältesten ihre Aufgabe auch erfüllen werden. Kommt mit mir zurück zum 1. Timotheusbrief. Wir sind gleich mit unserer Rundtour zu Ende, aber noch nicht ganz. Zunächst nochmal in Kapitel 5 im 1. Timotheusbrief, grob die Seite 1212, der Vers 17, dort heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen. Ja, nicht jeder Älteste wird gut vorstehen, aber die Ältesten, die gut vorstehen, die halte man doppelter Ehre wert. Besonders die, die im Wort und in der Lehre arbeiten. Also wie schon gesagt, sehen wir hier, dass nicht alle Älteste unbedingt gut vorstehen. Es ist ein Segen, wenn sie das tun. Und vielleicht liegt das auch an der Überlappung zwischen Alter, ja, Älteste haben ein gewisses Alter, und dem Amt. Ja, nicht jeder, der graue Haare hat, ist auch ein geeigneter Ältester im biblischen Sinne, im Sinne als Vorsteher der Gemeinde. Und was hier auch zu sehen ist, dass es auch Älteste gibt, die nicht zwingend im Wort und in der Lehre arbeiten und trotzdem der Gemeinde gut vorstehen. Ja, mit oder ohne Lehrtätigkeit, heißt es hier, sollen die, die gut vorstehen, doppelter Ehre für wert gehalten werden. Zeigt ihr eure Wertschätzung gegenüber den Ältesten? Wer sind eigentlich die Ältesten? Hat mich mal vor einiger Zeit jemand gefragt. Dazu gleich mehr. Doppelte Ehre heißt aber nicht nur Wertschätzung im Allgemeinen, sondern auch Entlohnung im Besonderen. Denn in Vers 18, wenn ihr dort auf der Seite noch seid, heißt es, du sollst dem Ochsen, auch wieder schön, ja, dem Ochsen, dem Ältesten, der da trischt, das Maul nicht verbinden. Ja, und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ja, selbst in den frühesten christlichen Gemeinden gab es offensichtlich Älteste, die für ihren Dienst bezahlt wurden. Älteste dürfen bezahlt werden. Sie müssen das nicht ehrenamtlich machen. Aber mit oder ohne Bezahlung ist das Entscheidende, dass sie der Gemeinde gut vorstehen sollen. Ohne sie fehlt einer Gemeinde etwas. Und dieser Mangel soll dann, wie gesagt, von Menschen wie Timotheus hier oder Titus auf Kreta in Ordnung gebracht werden. Ich will es dabei belassen, ja, damit beenden wir unsere kurze Rundtour durch die Bibel. Und ich will gar nicht behaupten, dass sie vollständig war. Wir haben uns beispielsweise nicht die Rolle von Ältesten im Alten Testament angeschaut, nur um eine Sache zu nennen. Aber was wir hoffentlich gesehen haben, ist, dass eine Ältestenschaft, vorausgesetzt, dass sie ihren Dienst als Vorsteher gut ausführt, ein bedeutendes Merkmal einer gesunden Gemeinde ist. Und dass sie wegen, ich denke, aufgrund der Bedeutung dieses Amtes sogar durch eine Entlohnung, durch Bezahlung für ihren Dienst als Älteste freigestellt werden können. Deshalb haben wir Pastoren, von denen ich einer bin, die bezahlt sind, dass sie ihren Dienst verrichten, vor allem in der Lehre und im Wort. Und damit ich diesen Dienst voll ausfüllen kann. Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, dass Menschen praktisch mit Dingen helfen, wie zum Beispiel dem Abendessen und dem anderen. Denn in der Apostelgeschichte 6 gibt es zum Beispiel die Situation, wo die Leiter der Gemeinde, in dem Fall die Apostel, abgelenkt wurden von diesem Dienst, dem Gebet und am Wort, weil sie zu viel mit administrativen, auch tatsächlich guten und wichtigen Dingen abgelenkt wurden. Deshalb ist es mir wichtig, dass da auch praktische Hilfe, dass da die Bereitschaft dafür da ist. Die hohe Bedeutung von Ältesten spiegelt sich auch in unserem Predigtabschnitt im 1. Timotheusbrief wider. Wir kehren nun nach unserer Rundtour dorthin zurück. Und hier werden die Ältesten als Vorsteher oder als Leiter in der Ortsgemeinde bezeichnet. Und in Vers 1 schreibt Paulus zunächst, dass es sich bei diesem Dienst um eine gute Sache handelt. Das ist, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt jetzt keine Überraschung mehr. Ja, es ist eine gute Sache. Aber was vielleicht überrascht ist, dass man sie deshalb auch anstreben darf und begehren darf. Ja, Vers 1, Das Wort ist gewiss wahr. Wenn jemand den Dienst eines Vorstehers anstrebt, ja, dann wird er nicht niedrig gehalten, ja, klein gehalten, sondern dann soll er bestätigt werden. Dann begehrt er eine gute Sache, eine schöne Aufgabe. Ja, Paulus meint das überhaupt nicht sarkastisch. Er sagt nicht, na, da begehrt ja einer eine schöne Aufgabe. Nein, er meint das wörtlich, ja. Er spricht von einem guten Werk. Und wenn man sich die drei Pastoralbriefe an Timotheus und Titus anschaut, dann sind gute Werke ein Ziel, wofür Jesus Christus Menschen befreit und befähigt. Ja, indem der Heilige Geist in Christen wirkt, befähigt er sie zu diesem Amt. Paulus sagt nicht, dass jeder diesen Dienst anstreben muss. Ja, nicht jeder muss krampfhaft nach oben streben. Aber wo jemand christliche Leiterschaft anstrebt, ist es auch nicht verwerflich. Das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, es ist eine gute Sache. Sie verdient es, unterstützt zu werden. Und die christliche Gemeinde soll also ein Ort sein, in dem Leiterschaft nicht nur von unten angestrebt werden soll, sondern auch von oben gefördert. Leiterschaft ist etwas Gutes. Und wenn du dir denkst, könnte ich Leiter sein, könnte ich Ältester sein, das ist eine gute Sache, die du dir da überlegst. Und dazu gleich mehr. Natürlich kann Leiterschaft auch aus völlig falschen Motiven angestrebt werden. Stolz, Überheblichkeit, Geltungssuch, eine Suche nach Identität, der Wunsch, im inneren Kreis der Gemeinde vermeintlich mit teilzuhaben. Aber auch wenn es sicherlich falsche Motive gibt, dann ist der Wunsch an sich nicht zwingend sündhaft. Er soll nicht unterdrückt werden. Wir wollen ein positives Bild von christlichen Leitern entwickeln. Ja, deshalb sind sie auch doppelter Ehre wert. Sie sind wichtig für die Gemeinde. Und je mehr Älteste wir haben, vereinfacht ausgedrückt, desto besser. Wie viele Älteste haben wir in der LEC aktuell? Ja, die Pastoren sind auch Älteste, genau. Das ist eine sehr biblische Zahl, wir haben 7. 7, genau. Und zwar neben den Pastoren, die sind, glaube ich, bekannt, sind das Theo, Vito, Arne, der heute zu Besuch ist. Willkommen Arne, freut mich sehr, dass du heute die Trompete spielst. Und Peter West. Das sind unsere 7 Ältesten und die wollen wir wertschätzen und ermutigen in ihrem Werk, denn sie tun ein gutes Werk unter uns und das heißt auch, wir wollen für sie beten. Ja, 7 Älteste, ja, wir müssen uns nicht an dieser 7 festklammern, ja, so schön, so rund sie aus biblischer Sicht ist, es dürfen mehr sein. Ja, und lass mich das also persönlicher formulieren, wenn du den Dienst eines Vorstehers anstrebst, dann ist es eine gute Sache. Eine schöne Aufgabe. Pass auf deine Motivation auf, aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt. Und wir als Gemeinde wollen natürlich, und gerade in der Leiterschaft, wollen die Augen offen halten für neue Älteste. Ja, je mehr, desto besser, mit einigen wenigen Einschränkungen. Und das bringt mich zum Text an sich. Was qualifiziert denn eigentlich jemanden zum Ältestenamt in der Gemeinde? Ja, die schöne Aufgabe in Vers 1 kommt mit einer schönen Liste an Qualifikationen, an der sich Timotheus orientieren soll bei seiner Suche nach Ältesten. Ja, und diese Liste hat auch weiterhin für uns Geltung. Also worauf sollte man den Ältestenkandidaten achten? In anderen oder in mir selbst? Ja, in den Versen 2 bis 7 nennt Paulus diese Liste von Anforderungen und man kann sie, denke ich, grob in 3 Bereiche gliedern. 3 plus einen, um genau zu sein. Der erste Bereich dreht sich um den Charakter des Kandidaten. Und hier ist es zuerst, ich hoffe, das ist ähnlich wie in eurer Übersetzung, ich glaube auch schon, er soll nüchtern und besonnen sein. Nüchtern und besonnen. Das sind erstmal keine sehr aufregenden Variablen, denke ich, Eigenschaften. Das sind keine sehr charismatischen, keine sehr mitreißenden, wenn jemand nüchtern und besonnen ist. Ja. In meinem Wörterbuch stand als Synonyme zuallererst fantasielos, dröge und uninspiriert. Unter anderem, es gab noch mehr. Ich denke, das ist hoffentlich nur teilweise der Fall. Ich kenne ja auch meine eigenen Schwächen. Aber es soll tatsächlich Leute mit Bodenhaftung sein, ja, mit einem gesunden Realitätsbewusstsein, mit Leuten, die auch eine Lage gut einschätzen können und Entscheidungen darauf fußen, treffen können. Parallel dazu, wie gesagt, soll ein Ältester besonnen sein. Ja, das heißt diszipliniert, ausgeglichen, strategisch denken, jemand, der vorausschauend und mit Weitblick agiert. Ja, Älteste sollen keine Clowns sein. Die sollen sie auch nicht ihr Fähnchen in den Wind hängen. Die brauchen nicht hip, cool oder trendy sein, die brauchen keine TV-Moderatoren sein, sondern, naja, Vorsteher. Das hört sich ein bisschen langweilig vielleicht an. Geschäftsführer der Gemeinde. Gut, wir sind ein Familienunternehmen, da nimmt das nochmal eine andere Gestalt an, aber Älteste müssen nicht irgendwie aufregend sein. Ja, das Spannende ist, dass sie eine Reich Gottes Vision haben. Ja, nach weltlichen Maßstäben dürfen sie gerne langweilig werden. Und sie sollen auch ehrbar sein, heißt es hier. Also sie sollen sich angemessen verhalten. Sie sollen gastfrei sein, heißt es hier, indem sie ihr Haus für andere öffnen. Und dann geht es in Vers 2 erstmal um das Verhältnis zu anderen, ja, wie man sich anderen gegenüber verhält. Und in Vers 3 geht es dann um das Verhältnis zu den eigenen Wünschen und Gelüsten. Ja. Auch das gehört natürlich zum Charakter, vielleicht noch viel enger. Und hier stellen wir fest, dass hier vor allem das Negative dominiert. Ja. Kein Trinker oder Schläger, nicht schändlichen Gewinn suchend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Ja, das heißt, ein Ältester muss in der Lage sein, seine eigenen Triebe und Impulse hinten anzustellen. Er muss sich vor allem selbst kontrollieren können. Auch das klingt vielleicht nicht besonders aufregend, aber ich glaube, wenn man einen unkontrollierten Ältesten gesehen hat, ja, wenn man das mit dem Ochsen vergleicht, ja, niemand will einen Ochsen außer Kontrolle haben. Ja, auch gerade wenn er trischt. Ja, man will selbstkontrollierte Älteste haben. Zum Charakterbereich gehört dann sicherlich auch die Warnung in Vers 6, dass man niemanden zu früh zum Vorsteher ernennen sollte. Er soll kein Neuling sein. Ja, selbst wenn er mit noch so vielen Gaben ankommt und der Bedarf in der Gemeinde noch so groß ist, dann heißt das hier, dass man dem Heiligen Geist Zeit lassen muss. Zeit, um zu wirken. Ja, Zeit, um im Leben des neuen Christen aufzuräumen und dort die Voraussetzungen zu schaffen, damit der zum Ältesten oder zum Vorsteher ernannt wird, sich nichts einbildet. Ja, ein neuer Christ kann tatsächlich geistlichen Schaden erleiden, wenn er zu schnell Verantwortung übertragen bekommt. Und da müssen wir vorsichtig sein, denn auch da kann eine Gemeinde schnell aus dem Ruder laufen. Also so viel zum Bereich Charakter. Ja, und nach all dem müssen wir uns auch in Erinnerung rufen, dass ein Ältester da kein Superman sein muss. Ja, denn diese Eigenschaften, die hier genannt werden, sind ja etwas, nach denen jeder Christ streben sollte. Ja, das sind Qualitäten, die wir in Jesus erkennen und ihm wollen wir immer näher werden, egal ob wir Älteste sind oder ganz normale Gemeindemitglieder. Ja, es sind keine besonderen Qualifikationen, sondern die Frage ist einfach, er soll ein Christ sein, der Jesus nachfolgt und da auch schon ein bisschen Wegstrecke hinter sich gebracht hat. Und gleichzeitig geht es aber auch um Kompetenzen. Ja, und diese Kompetenzen kann man zum Teil erlernen. Ja, in gewisser Weise ging es ja in Vers 3 schon um Kompetenzen, nämlich die Fähigkeit der Selbstführung. Ja, wenn es heißt, kein Trinker, kein Schläger, nicht schändlichen Gewinn suchend, nicht geldgierig, dann heißt es letztlich, der Mann muss das Vermögen, die Fähigkeit besitzen, eigene Denk- und Verhaltensmuster wahrzunehmen, kritisch zu hinterfragen und auch zu korrigieren. Ja, hier überlappen sich die Bereiche Charakter und Kompetenz. Und in der Selbstführung ist es sicherlich auch was man lernen kann und was man mit der Zeit mitbekommt. Aber es gibt auch Fähigkeiten, die Kompetenzen, die vielleicht nicht jeder in die Wiege gelegt bekommt und die man auch nicht im Laufe der Zeit lernt. Zum Beispiel heißt es in Vers 2 am Ende, dass er lehrfähig sein muss. Er soll biblische Wahrheiten klar kommunizieren können. Er soll ihre Anwendung aufzeigen können. Er muss aber auch in der Lage sein, falsche Lehren zu erkennen und sie dann auch überzeugend zu widerlegen. Und gerade das heißt auch, wenn in einer sich ständig verändernden Welt muss ein Ältester letztlich ein lebenslanger Lerner sein, mit einem Hang zum Lesen und zum Vertiefen. Aber wir sollten nicht annehmen, dass jeder unbedingt diese Gabe zu lehren hat. In Vers 4 heißt es außerdem, er soll seinem eigenen Haus gut vorstehen, ja, und seine Kinder mit aller Ehrbarkeit zum Gehorsam anhalten. Auch das ist eine Kompetenz, von denen manche mehr haben als andere. Denn die Frage ist direkt hinten dran, die da direkt nachgeschoben wird, ist, wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes, also dem Haushalt Gottes, wie wird er für sie sorgen? Ja, also hier kann man, wenn man in den Haushalt oder in die Familie eines potenziellen Ältestenkandidaten blickt, dann sieht man sehr schnell, ob er tatsächlich die Gabe hat, einem Haus vorzustehen. Wie gehen die Kinder mit ihm um? Ja, zeigen sie Respekt. Ungehorsam wäre ein Warnsignal. Klar, man darf diese Grenzen nicht zu eng ziehen. Ja, jeder, der schon mal im Supermarkt mit einem schreienden Kind an der Kasse stand, der weiß, dass man bei der Entziehung von Kindern auch viel Demut und Demütigung erfährt. Aber doch gibt es hier eine generelle Tendenz, sind die Kinder im Großen und Ganzen, begegnen sie ihren Eltern, ihrem Vater mit Respekt, mit Gehorsam? Weiß der Vater, wie Respekt und Ehrbarkeit und Gehorsam in seinen Kindern erweckt wird? Ja, das sind gute Indikatoren, dass jemand von Gott die Gabe erhalten hat, um auch in der Familie Gottes, dem größeren Haushalt, vorzustehen. Und wir sollten uns bewusst sein, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht selbstverständlich, das hat nicht jeder. Das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich handelt von den Überzeugungen, die von Vorstehern, von Leitern vertreten werden müssen. Und ich denke, hier ist viel in einen Begriff gepackt, ja, gegenüber Timotheus. Erarbeitet Paulus die Bedeutung von Überzeugung gar nicht so heraus, wobei wir in Vers 9 natürlich schon lesen, was Diakone angeht, dass sie das Geheimnis des Glaubens, also die wahre Lehre, die eigentlich gar kein Geheimnis darstellt, aber so nennt er es hier aus Gründen, auf die ich nicht weiter eingehen will, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Ja, und das gilt natürlich auch für Älteste. Ja, das heißt, anders ausgedrückt, wenn jemand die richtige Lehre, die Kirche schon seit 2000 Jahren verkündigt und die in der Bibel festgehalten wird, wenn jemand diese richtige Lehre nicht mehr vertritt oder noch nie vertreten hat, dann sollte er auch kein Vorsteher, kein Ältester sein. Ich denke, das ist irgendwo selbstverständlich. Ja, aber man sieht auch immer wieder Leute in christlichen Leitungsfunktionen, gerade auch in der anglikanischen Kirche, die biblischen Werte eines christlichen Gemeindeverbundes oder eines christlichen Werkes nicht mehr teilen. Und ich denke, einige von euch wissen, wie schmerzhaft das sein kann, wenn Vorsteher in Werken sich mit der Zeit von den Werten, von den biblischen Werten ihres eigenen Werkes entfremdet haben und trotzdem Vorsteher bleiben. Ich denke, an der Stelle muss man sagen, anstatt ein gesamtes Werk in die Krise zu führen, erfordert Integrität und die Bewahrung eines reinen Gewissens eigentlich, dass solche Vorsteher aus eigenem Antrieb zurücktreten und sagen, dafür, wofür dieses Werk steht, stehe ich nicht mehr. Ja, und dann müsste man sagen, okay, ich fange was Neues an, aber ich kann nicht einfach die biblischen Werte, die dieses Werk vertritt, verändern. Das geht nicht. Es erfordert die Integrität. Charakter, Kompetenz, Überzeugung, das sind die drei Bereiche, die Paulus hier nennt, mehr oder weniger auch ausarbeitet. Aber ich hatte ja 3+1 Bereich versprochen und der letzte sind einfach die Lebensumstände. Ja, manchmal sind es einfach die Lebensumstände, wie zum Beispiel, dass jemand noch nicht lange genug Christ war, darüber hatten wir ja schon gesprochen, die dann eben auch dazu führen, dass jemand kein Ältester oder noch kein Ältester werden sollte. Ein weiterer kann dann der sein, der in Vers 7 genannt wird. Ja, dass jemand auch bei denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen guten Ruf hat. Das kann mit dem eigenen Charakter zusammenhängen, mit dem eigenen Verhalten. Vielleicht hängt es auch mit Sünden aus der Zeit vor der Bekehrung zusammen, von denen man sich zwar schon abgekehrt hat, die aber noch nachwirken. Das kann auch bedeuten, zum Beispiel, dass man hochverschuldet ist, dass man bankrott ist, dass man geschieden ist, dass man Kinder aus unverheirateten Beziehungen hat, dass man ein Alkoholproblem hat und so weiter und so fort. Es kann vieles, vieles bedeuten. Und dann ist es besser, wenn man sagt, hey, wir müssen aufpassen, dass wir den Menschen hier nicht in üble Nachrede geraten lassen, ja, in die Schlinge des Teufels, wie in Vers 7 heißt. Wir müssen aber auch auf die Gemeinde achten, dass sie nicht in Misskredit gerät. Manchmal kann es sogar völlig unverschuldet dazu kommen, dass man bei anderen keinen guten Leumund mehr hat, ohne dass man irgendetwas getan hat, Missverständnisse, Misskommunikation, was auch immer. Aber auch in den Fällen ist es besser, wenn man vorsichtig vorgeht und einem Menschen, so lieb er ist und so begabt er sein mag, besser kein offizielles Vorsteheramt überträgt. Ja, das mag wehtun, ja, man fragt sich Gott, warum? Und darauf gibt es nicht immer Antworten, aber es geht hier um etwas Größeres. Es geht um den Ruf der Gemeinde und um den Schutz des Einzelnen. Und ein ganz besonderer Fall von Lebensumständen finden wir in Vers 2, und das ist der letzte. Dort heißt es, dass ein Vorsteher der Mann einer einzigen Frau sein soll. Ja, also wörtlich heißt es eine Frau Mann. Also zunächst mal die offensichtliche Annahme, dass Älteste biologisch männlich sein müssen, ja, und sich mit diesem Geschlecht auch identifizieren. Das ist der biblische Hintergrund. Und die Erklärung überlasse ich Theo, der am 30. Oktober zum Ende von Kapitel 2 predigen wird. Das heißt, ich werde mich hier aus der Schlinge ziehen. Aber die offensichtlichste Bedeutung von diesem Eine-Frau-Mann ist, dass man eben nur mit einer Frau verheiratet ist. Dass man dabei auch nicht den Anschein erweckt, an anderen Frauen interessiert zu sein. Ja, dass man den Blick auf diese eine Frau hat, der Fokus auf der Frau liegt, mit der man verheiratet ist. Ich denke, das setzt auch im Vorfeld schon voraus, dass geordnete Familienverhältnisse vorliegen, also zum Beispiel keine Scheidung, keine Wiederheirat, keine Patchwork-Familie. Ich spreche im Allgemeinen, ja, und sicherlich kommt es da auch auf den Einzelfall an, ja, da muss man vorsichtig sein, ja, bitte hört aus der Verallgemeinerung keine Verabsolutierung heraus. Aber wir wollen wiederum um den Ruf der Gemeinde mehr besorgt sein als dafür, dass jemand das Amt eines Ältesten erhält, einfach weil er geeignet wirkt. Ja, es geht hier nicht um den Einzelnen und dessen Begabung, sondern um das Wohl der Gemeinde als Ganzen. Und vielleicht noch eine Einschränkung, was sich aus dieser Ein-Frau-Mann-Voraussetzung nicht ergibt, ist, dass zum Beispiel ein verwitweter Ältester nicht wieder heiraten darf, ja, weil er seine eine Frau hatte. Das heißt es nicht. Ja. Es heißt auch nicht, dass ein Ältester verheiratet sein muss. Denn sonst wäre Paulus zum Beispiel kein Ältester. Als Apostel. Apostel gelten in der Bibel auch als Älteste. Das sehen wir bei Petrus, das sehen wir bei Johannes. Aber er muss nicht verheiratet sein. Es geht einfach nur darum, dass er diesen Fokus hat und sexuell keinen problematischen Hintergrund hat. Also Charakter, Kompetenz, Überzeugung und Lebensumstände, diese 3+1 Bereiche beschreiben, was für Älteste unsere Gemeinde braucht. Diese drei Bereiche lassen sich zusammenfassen in diesem Begriff untadelig, der allerdings noch viel weiter greift. Ja, es gibt sicherlich auch Bereiche, die jetzt nicht genannt wurden, wo man sagt, untadelig, da sehe ich hier ein Spannungsfeld im Leben des Einzelnen. Aber ich bin schon gespannt, welche Fragen ihr jetzt nachher in der Fragerunde stellen werdet zu diesem ganzen Thema Älteste und vielleicht auch Bischöfe, da habe ich auch Dinge dazu gesagt. Aber lasst mich zum Abschluss aus eigener Erfahrung sagen, was für eine wunderbar schöne Aufgabe es ist, Vorsteher zu sein, Ältester zu sein. Klar, es erfordert unheimlich viel Zeit und Energie, aber es gibt auch die Möglichkeit, seine Gaben einzusetzen und anderen zu dienen, woraus viel Freude entsteht. Und nicht nur das, man bekommt auch einen Aussichtspunkt auf die Gemeinde, von dem aus man das Wirken Gottes in unserer Gemeinde ganz neu sehen und erleben darf. Gott preisen darf dafür, was alles im Leben des Einzelnen geschieht, weil man eben ein Episkop ist, ja, auf die Gemeinde schaut. Und deshalb will ich dir zusprechen, es lohnt sich wirklich, diese schöne Aufgabe anzustreben. Und als Gemeindeleitung wollen wir euch darin auch fördern, wenn ihr sie anstrebt. Ich bin mir sicher, es gibt noch viele Fragen, aber nun wollen wir zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du das Wohl deiner Gemeinde im Sinn hast. Wir danken dir, dass du Älteste als Vorsteher berufst, um deine Herde zu weiden, um auf dein Volk, auf deine Gemeinde Acht zu haben. Und wir danken dir auch, wie du uns gezeigt hast, dass zu einer gesunden Gemeinde eben genau dieses Amt auch gehört. Und wir bitten dich, Vater, dass du in unserer Gemeinde und in unseren Partnergemeinden in Leipzig und darüber hinaus viele Älteste berufst, die ihrer Gemeinde gut vorstehen, die deshalb auch doppelter Ehre wertgehalten werden sollen. Und wir bitten dich, Vater, dass du in ihnen wirkst und sie behütest vor allem, was sie von ihrem Ältestenamt disqualifizieren könnte. Dass du ihnen immer neu deine Weisheit schenkst, um dein Wort besser zu erkennen, deinen Willen darin zu verstehen und ihn auf die Gemeinde umzusetzen. Vor allem im Wort und in der Lehre. Und wir bitten dich auch für die, die von ihrem Vorsteheramt abgerückt sind von diesen Qualifikationen. Wir bitten dich, bringe du sie zur Umkehr und lass du sie von Neuem die Autorität deines Wortes erkennen. Auch die Irrtumslosigkeit deines Wortes, dass darauf völliger Verlass ist und dass man sich danach halten kann, um eine gesunde Gemeinde und eine gesunde Gemeinschaft in den Werken in Deutschland und weltweit entstehen und wachsen zu lassen. Ja, erbarm dich über uns und schenk du uns mehr und mehr Älteste, die du durch deinen Heiligen Geist auch einsetzt. In Jesu Namen. Amen.